Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Herzlich willkommen zu unserer Diskussion heute über Trump. Unter Verdacht wird es eng für den US-Präsidenten. Und wir sind verbunden mit Heike Buchter in New York. Frau Buchter, erleben wir gerade Watergate 2.0?
Das glaube ich nicht. Im Moment sieht es eher danach aus, dass sich auch die Demokraten durch diese Vorwürfe gegen den Kandidaten Joe Biden immer weiter in, ja, wie soll man sagen, in Gerüchte und Vorwürfe verstricken. Also ich glaube, da sind wir weit davon entfernt von einem Watergate.
Springen wir nach Frankfurt am Main. Dort sitzt Ralf Freund, Republikaner und Parteifreund von Trump. Er scheint ja nach wie vor entfesselt zu sein. Er schimpft ungewöhnlich hart. Ist er ein Präsident, der sich ergötzt an diesem im Vorfeld Impeachment-Verfahren?
Also es ist natürlich eine Rolle, die ihm jetzt zugefallen ist, die ihm gut tut, in der er sich, glaube ich, sogar fast wohlfühlt und dem er auch dann so ein bisschen austeilen kann und damit auch eigene Wähler mobilisieren kann.
Michael Wertz in Washington D.C., werden wir jetzt Zeuge eines Polit-Thrillers?
Davon kann man ausgehen. Die nächsten Wochen und Monate werden interessant sein. Das Impeachment-Verfahren wird angeschoben von den Demokraten über die Kongressabgeordneten. Und in der Senatsfraktion der Republikaner gibt es die ersten Fissuren. Man hört hinter vorgehaltener Hand sehr großes Unwohlsein mit dem Verhalten des Präsidenten, der ja ganz offensichtlich die Erpressungsversuche gegenüber der ukrainischen Regierung einzig und allein aus individuellen Interessen vollzogen hat.
Christopher Marschall hier in Berlin, wie Sie sehen Sie es aus unserer Perspektive? Sind das zirkusartige Umstände in Washington?
Nein, das ist eine sehr, sehr ernste Situation. Der Präsident hat nach allem, was wir bisher wissen, ganz eindeutig das Recht gebrochen. Es ist verboten, Wahlkampfhilfe aus dem Ausland anzunehmen, selbst wenn man es nur passiv täte. Er hat auch noch aktiv dazu aufgefordert. Das ist ein klarer Rechtsbruch. Und dennoch stehen wir irgendwie ein bisschen fassungslos vor der Situation, dass eindeutiger Rechtsbruch nicht mehr automatisch zu Sanktionen führt. Und das lässt uns ja ein bisschen an unser Modell der Demokratie und des Rechtsstaats zweifeln, wenn auf Vergehen nicht garantiert Strafe folgt.
Danke für diese erste Runde. Christopher Marschall ist der diplomatische Korrespondent des Berliner Tagesspiegels. Michael Wertz ist Philosoph und Politikwissenschaftler am Center for American Progress in Washington und berät auch die Demokratische Partei. Und Ralf Freund ist der Vizepräsident und Sprecher der Republicans Overseas in Deutschland, Mitglied der CDU und der Republikaner. Und Heike Buchter ist die Wirtschaftskorrespondentin der Zeit in New York. Frau Buchter, wenn Sie die Perspektive aus den USA noch mal nach Washington richten, auf das ganze Land. Sind die USA im Ausnahmezustand im Augenblick?
Also was auf jeden Fall im Ausnahmezustand ist, ist Washington. Aber ich reise ja sehr viel im Land herum und spreche dort mit Leuten, die sehr weit weg sind von Washington. Sie sind auch sehr weit weg von New York, aber sie sind vor allen Dingen sehr weit weg von Washington. Und als ich im Sommer jetzt wieder auch unterwegs war und mit Leuten gesprochen habe, die, also normale Leute, sage ich jetzt mal, ja, die wissen das zum Teil gar nicht, was es da jetzt genau geht. Und ich würde mal sagen, es interessiert sie auch nicht wirklich. Für die ist das Geräusch. Und daran hat sich, glaube ich, auch jetzt, egal wie fieberhaft wir das jetzt hier in New York, in der Medienhauptstadt New York verfolgen, daran hat sich meiner Meinung nach auch draußen im Land nicht viel geändert.
Michael Wertz, haben Sie den Eindruck, dass die öffentliche Meinung sich verändert, dass sie kippt, nicht mehr pro Trump, sondern durchaus kritisch für ein Impeachment möglicherweise?
Nee, die Zahlen sind ganz eindeutig. Die haben sich in den letzten 10 Tagen verändert und zwar auf recht dramatische Art und Weise. Es gibt inzwischen eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, die ein Amtsenthebungsverfahren für notwendig hält. Und es ist natürlich, man sollte die Leute nicht unterschätzen, die gucken natürlich auch Fernsehen und lesen ihre Zeitungen. Und was hier zu sehen war, ist eine 6-monatige Erpressungskampagne gegen die Ukraine, wo 250 Millionen Dollar essentieller Militärhilfe, die die Ukraine braucht, um sich gegen russische Aggression zu verteidigen, eingesetzt eingesetzt wurden und eingefroren wurden, um politische Rekriminierung gegen Joe Biden hier aufs Tapet zu bringen. Das ist eine Situation, die ist auch für Unterstützerinnen und Unterstützer der Republikanischen Partei neu und extrem schwer zu verdauen.
Nun ist ja genau diese Frage, ob das ein Erpressungsversuch war, ob das wirklich bewiesen werden kann, jetzt auch Gegenstand der Vorermittlungen. Ralf Freund, Sie als ein Parteikollege von Donald Trump, bekommen Sie da nicht sofort gewisse Aversionen, sagen, das müssen wir erstmal untersuchen?
So, ich würde sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen und nochmal belegen, was hier eigentlich geht. Also Herr von Marschall sprach von einem Rechtsbruch und der müsste dann in der Demokratie sanktioniert werden. Wir wissen gar nicht, ob es überhaupt ein Rechtsbruch ist. Ich begrüße durchaus Untersuchungen, aber nach all dem, was mir bisher vorliegt, vermag ich nicht zu erkennen, wo der Rechtsbruch sein soll. Er sprach darüber, dass er die Sachen auf den Grund gehen soll gegen Joe Biden und seinen Sohn. Also bis dahin wird erstmal der Rechtsstaatlichkeit Genüge getan. Also wenn man da schon so sensibel ist, dass man das nicht untersuchen darf, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Also das ist erstmal ganz legitim, ja, ein ganz legitimes Ansinnen. Das Jungteam und das hier unterstellt wird, diese Rechtsverbindung oder gar eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Untersuchungen und der Militärhilfe, das ist ja gerade das Spannende. Das ist bis heute kein bisschen bewiesen, kein bisschen belegt. Das können Untersuchungen erbringen, dann sind wir schlauer. Ich glaube, da wird überhaupt nichts rauskommen. Ich war relativ enttäuscht, nachdem ich dann das Telefonat durchgelesen hatte. Also insoweit sind wir alles noch gar nicht. Wir wissen erstmal, was passiert ist. Wenn nicht mehr passiert ist, würde ich sagen, ist es in der Tat viel Geräusch und wenig dahinter. Also ich würde erstmal fragen, bevor wir vom Rechtsbruch sprechen und mit Konsequenzen, haben wir überhaupt einen Rechtsbruch? Ich sehe ihn zurzeit hinten und vorne nicht.
Christopher Marschall, Sie halten dagegen.
Ja, das ist ja nicht so schwer zu sehen, wo hier der Rechtsbruch liegt. Wir haben ja inzwischen die Unterlagen von Kurt Volker, jedenfalls haben sie Leute innen gesehen und haben darüber berichtet. Wir sind längst nicht mehr dabei, dass es nur um das Telefongespräch geht, an dem Mike Pompeo dabei war, sondern wir haben ein Jungteam, das laut Kurt Volker, und Kurt Volker ist ja nur kein Parteigänger, weder von Joe Biden noch von Donald Trump, sondern er ist der Sondergesandte, der dazu beauftragt war, Wege zu finden, wie man endlich mal dieses Abkommen von Minsk, um einen Frieden in der Ukraine herzustellen, wie man das voranbringen kann. Und Kurt Volker, wenn der sagt, da sind schriftliche Unterlagen vorbereitet worden, in denen sich der ukrainische Präsident Zelensky verpflichten sollte, weil es sonst keinen Gipfel mit Trump gibt. Also wenn Trump die Möglichkeiten seines Amts einsetzt und sagt, ich als Präsident werde mich mit Zelensky nicht treffen und ihm diesen Vorteil nicht geben, es sei denn, der tut was für meinen Wahlkampf, dann ist das ein eindeutiger Rechtsbruch.
Ich weiß gar nicht, ob es für seinen Wahlkampf ist. Es ist doch erstmal der Rechtsstaatlichkeit Genüge getan, wenn er herausfinden möchte, ob Joe Biden und sein Sohn nicht gegen geltende Gesetze verstoßen haben.
Das ist doch überhaupt nicht die Aufgabe von Donald Trump, das zu untersuchen.
Er kann aber doch durchaus sagen, können Sie bitte dies weiter untersuchen. Also das erstmal braucht man ja nicht dünnhäutig
bitte,
zu werden.
Bitte kann er gerne äußern, aber Wunderbar. Er kann es nicht zur Bedingung von Amtshandlungen machen.
Da haben Sie
machen.
Recht, aber das ist bis jetzt dato gar nicht bewiesen.
Doch, das Nein. hat Kurt Volker gesagt.
Hat er gesagt,
ja,
das ist gar nicht bewiesen.
Ja, wenn Sie das besser wissen als Kurt Volker, gut.
Wunderbar.
Heike Buchter, ist der Präsident da zu weit gegangen? Heute hat er sich ja nun wieder gemeldet und gesagt, auch bitte die Chinesen sollen Ermittlungen gegen Bidens Sohn führen, weil der in einem chinesischen Anlagefonds mitmacht.
Also da sind die anderen Diskussionsteilnehmer sicherlich besser gerüstet, da diese ganzen juristischen und anderen Details auseinanderzunehmen. Ich kann das halt von meiner Warte nur so sehen. Dieser Präsident hat ganz viele Dinge überlebt, von denen man am Anfang gedacht hat, das ist es jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt ist er zu weit gegangen, jetzt hat er den Bogen überspannt. Und es war bis jetzt jedes Mal so, dass er dann durch geschicktes Manövrieren, Ablenkungsmanöver aller Art, auch diese China-Geschichte, er weiß natürlich ganz genau, dass die Chinesen sind ein rotes Tuch für seine Wähler. Das war Teil seines Wahlkampfes, das ist bis heute Teil seiner Wiederwahlkampagne auch, das Schlagen gegen China. Und das war natürlich auch wieder eine ganz klare Reaktion auf die neuen Erkenntnisse, die man hatte. Ich denke aber trotzdem, egal wie das jetzt juristisch gelagert ist, wie das eben auch verfassungsmäßig gelagert ist, es ist ja auch die Frage, die ich mir stelle, ist es wirklich gut, so kurz vor der Wahl ein solches komplexes Verfahren jetzt rein politisch, ja, also jetzt reden wir jetzt mal nicht darum, was rechtens wäre oder nicht rechtens wäre oder was angemessen ist oder wie auch immer. Ich glaube nur, man tut sich keinen Gefallen in einer Demokratie, wenn man so kurz vor einer Wahl ein derartig komplexes Verfahren möglichst rasch durchdrücken will. Ich glaube, dass das nach hinten losgeht. Das ist einfach meine Auffassung ist, wir können das in der Form, wie man das jetzt vielleicht noch vor einem Jahr hätte machen können, mit diesen ganzen Untersuchungen, die ja sehr schwerwiegend und eben auch Zeit brauchen, das können wir in der Schnelle nicht machen. Und wenn es trotzdem gemacht wird, dann werden die Leute sagen, im Grunde genommen ist es ja der Wähler, der entscheidet, wer Präsident ist und wer nicht.
Michael Wertz, ist das genau die Zwickmühle für die Demokraten, die so entstanden ist, dass sie einerseits was tun müssen, ganz allein schon, um die Verfassung zu schützen oder um der Verfassung gerecht zu werden, und andererseits sich einen Bärendienst für die bevorstehende Wahl zu erweisen?
Das wird sich zeigen, aber das ist ja keine politische Frage, sondern eine der Verfassung und der Rechtspflichten des Abgeordnetenhauses, das ja Aufsichtspflichten hat, auch gegenüber der Präsidentschaft. Und es ist ja ganz deutlich, dass es gar keinen Rechtsbruch bedarf, um ein Amtsenthebungsverfahren anzustrengen, sondern Machtmissbrauch, Verhalten, das schädlich ist für die Funktion und Bestimmung des Amtes, und der Missbrauch des Amtes für persönlichen Gewinn, das ist alleine schon ausreichend, und insofern gab es überhaupt keine Alternative. Nancy Pelosi, die Vorsitzende der demokratischen Abgeordnetenfraktion, hat ja versucht, das so lange wie möglich sozusagen auf Sparflamme zu betreiben. Das ist nicht mehr möglich, weil es innerhalb der eigenen Partei und vor allen Dingen unter den Wählerinnen und Wählern und in den USA insgesamt deutliche Mehrheiten gibt, das jetzt anzugehen, weil die nationalen und Sicherheitsinteressen des Landes betroffen sind.
Christopher Marshall, konnten die Demokraten jetzt gar nicht anders, als da nach vorne zu gehen?
Ja, ich glaube, sie konnten jetzt wirklich gar nicht anders. Aber es ist schon sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass die, soll ich mal sagen, die machtpolitisch denkenden Demokraten, auch Nancy Pelosi, die ja nun nicht irgendwie der Mitte zuzuordnen ist, sondern im Zweifel eher von ihrem Ansinnen auch einem linken Parteiflügel, dass sie das sehr genau gesehen hat, diese Schwierigkeit, dass wenn der Eindruck entsteht, dass die Demokraten sozusagen aus Jux und Dollerei in Impeachment hineingehen, dann ist das sehr, sehr unpopulär und schlägt zurück. Aber es haben sich eben wegen der Vorwürfe jetzt die öffentlichen Stimmungen verschoben. Michael Wertz hat das ja ausgeführt. Wir haben noch immer nicht klare absolute Mehrheiten für ein Impeachment, aber wir haben eine klare relative Mehrheit. Und vor 3 Monaten sah das noch so aus, dass 2 Drittel der Amerikaner dagegen waren und nur 1 Drittel dafür. Das hat sich gedreht, aber es bleibt dieses große Problem. Und das hat auch Heike Buchter zu Recht gesagt. Wir können noch so lange argumentieren, warum das im Sinne des Rechtsstaats, des Systems, des Schutzes des Amtes des Präsidenten notwendig ist. Es kann trotzdem nach hinten losgehen oder anders ausgehen, weil Donald Trump, da ist er sehr geschickt, der versucht das aus diesem geordneten Verfahren, auch ein Impeachment, obwohl es ein politisches Verfahren ist, ein geordnetes Verfahren, wo nach der Prozessordnung Belege, Beweise erhoben werden müssen und so weiter. Wenn er es schafft, stattdessen daraus ein Referendum, ein Plebiszit zu machen, was glaubt ihr, liebe Leute? Und die lieben Leute müssen ja nicht vorher sich informieren und sozusagen fair mit Belegen und Beweisen umgehen, dann kann es immer noch sein, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und das ist halt die spannende Frage, die sich in den nächsten 12 Monaten klären wird. Und Impeachment, diese Voruntersuchungen sind ein Teil des Kampfes um die öffentliche Meinung.
Der jetzt durch diese Diskussion noch mal extrem angeheizt wird. Ne?
Darf ich ganz kurz etwas einwerfen, weil wir immer wieder von diesen Umfragen und den Umfrageergebnissen sprechen. Ich will nur noch einfach mal darauf hinweisen, dass im Jahr 2016, und ich habe hier die Wahl auch gecovert, dass bis zur Nacht, der Wahlnacht noch, mir Leute Umfrageergebnisse zugeschickt haben, die zeigen sollten, dass Frau Clinton in einem überwältigenden Wahlsieg irgendwie am nächsten Morgen praktisch ins Weiße Haus einzieht. Und ich weise nur ganz vorsichtig darauf hin, so war es nicht.
Ich will vielleicht auch nochmal für die Zuhörer nochmal ein bisschen was Erhellendes sagen. Also Herr von Marshall hat natürlich von dem Prozedere her vollkommen recht. Ich will nur mal sehen, wie das politisch wirkt. Also wir hatten bei den letzten beiden Impeachment-Verfahren seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht? Richard Nixon und auch Bill Clinton, hatten wir eben die Situation, dass beide ihre zweite Amtszeit bereits angetreten hatten und dort ein Verdrängen durch den Wähler, durch den Souverän nicht möglich war. Das heißt, er ging nur über ein Impeachment. Jetzt haben wir die erste Amtszeit von Trump. Jetzt fangen die Voruntersuchungen an. Man stelle sich mal vor, da sind die Sachen zusammengetragen vom Kongress. Danach wird es dem Senat vorgelegt, wie einem Richter, muss man eigentlich eher sagen. Und die haben darüber zu entscheiden. Man stelle sich mal vor, so ein halbes Jahr vor der Wahl, April, Mai, findet das Ganze statt. Was was das für den Souverän, den Wähler bedeutet. Also da stimmt jemand ab, bevor er selbst abstimmt. Ich halte es also für politisch, auch wenn vielleicht Herr Marschall recht hat und sagt, es ist jetzt hier möglicherweise rechtlich, dann kommt man da nicht mehr raus. Aber politisch halte ich das für unsäglich, weil natürlich dann Trump sagen wird, schaut ihr, das ist so typisch, das Establishment will mich hier wegfegen, aber ich bin für euch da. Also ich halte das also politisch für eine ganz brisante Situation, wenn da nicht mehr rauskommt, in der Tat. Aber wenn das nur das rauskommt, was wir bis jetzt wissen, würde ich sagen, langt das hinten und vorne nicht für ein Impeachment-Verfahren.
Er spricht ja schon von einem Coup, ne? Trump spricht ja schon von einem Coup.
Ganz und genau. Von einem Staatsstreichen.
Ja. Ja, und er, ich denke ja schon, dass er es immer wieder geschafft hat, mit einer, muss man ja schon anerkennend sagen, mit einem Geschick, das man ihm eigentlich so nicht zutraut. Er schafft es immer wieder, die Wasser so derartig zu aufzuwühlen, dass am Schluss gar nicht mehr so richtig klar ist, um was geht es hier eigentlich und wer ist wer in diesem Spiel. Das gelingt ihm, also das ist ihm bis jetzt jedenfalls immer wieder gelungen, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, da gibt es doch auch Zweifel oder ist das tatsächlich so, wie uns das von den Medien suggeriert wird. Er schafft es immer wieder, das einzustreuen.
Aber das ist halt die Frage, ob es ein Schritt zu viel war und das müssen wir einfach neugierig sein über die nächsten Monate. Wenn es sind ja zu Recht die Namen Bill Clinton und Richard Nixon gefallen, also ein Impeachment-Fall. Bill Clinton, da hat die öffentliche Meinung in der Richtung ausgeschlagen, dass die Vorwürfe gegen ihn nicht genügten, obwohl er unter Eid gelogen hat. Aber die öffentliche Meinung ging in die Richtung. Und bei Richard Nixon war es umgekehrt. Es kam ja gar nicht zum Impeachment-Verfahren, weil die öffentliche Meinung sich gegen ihn gewendet hatte und er zurücktrat, weil er wusste, wenn er das Impeachment zugelassen hätte, wäre er wohl des Amtes enthoben worden. Und hier sind wir jetzt in der schwierigen Situation. Und es gibt dafür ein positives und ein negatives Argument, dass statt des Impeachments, das wird ja nicht rechtzeitig enden vor der Wahl, wird sozusagen die Entscheidung dem Wähler überlassen. Und wenn der Wähler Trump wiederwählt, dann wird das so sein, dass dann allen Leuten völlig egal ist, ob er was Rechtswidriges gemacht hat, weil der Wähler sozusagen den Vorwurf neutralisiert mit dem Wahlsieg von Trump. Aber wenn es kann eben auch sein, dass jetzt so viele Vorwürfe herauskommen, die für die Wähler glaubwürdig sind, dass sich die Meinung eben gegen Trump wendet. Und mein Einwand ist nur, es ist ja in Ordnung, wenn das Volk am Ende entscheidet, das ist der Souverän, aber das Volk tut das eben nicht in einem geordneten Verfahren, das rationalen Vorgaben wie ein Impeachment entspricht, sondern es entscheidet sozusagen das gesunde Volksempfinden, ob ein möglicher Rechtsbruch, ein möglicher Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit, ob der am Ende geahndet wird oder nicht. Und da habe ich ein unangenehmes Gefühl in meiner Magengrube. Das kann eigentlich nicht sein.
Wenn im Verlauf der Ermittlungen herauskommt, dass dieser Rechtsbruch tatsächlich stattgefunden hat, dann stellt sich ja auch die Frage, und die stelle ich jetzt direkt mal an Herrn Wertz und an Herrn Freund, was passiert in der Republikanischen Partei? Müssen sich dann nicht auch noch viele, die jetzt noch zu Trump halten, von ihm abwenden und sehen, wie sie diese Republikanische Partei nach der Wahl in eine Zukunft führen?
Naja, davon, da wird man gespannt sein dürfen, weil die Republikanische Partei, die ja sich sozusagen hinter vorgehaltener Hand sozusagen über Donald Trump, zumindest hier in Washington, was die Abgeordneten angeht, sehr deutlich äußert, aber doch öffentlich bisher überhaupt kein Rückgrat gezeigt hat, egal ob wir irgendwelche Kinder an der mexikanischen Grenze in Käfige stecken oder der Präsident davon fantasiert, dass man Flüchtenden in die Beine schießen soll oder an der Grenze vielleicht auch Wassergräben mit Schlangen und Alligatoren aufbaut. Also sozusagen diese Verwahrlosung des Recht dran ist politisches Spektrum ist doch beachtlich. Was man zu dem Verfahren selbst sagen muss, ist doch, dass wenn man ansieht, wie das Weiße Haus und diejenigen, die im Umkreis des Präsidenten agieren, hier im Moment reagieren, dann ist das, deutet alles darauf hin, dass hier eine korrupte Struktur vollkommen von der Panik ergriffen ist. Der Generalstaatsanwalt William Barr, den der Präsident sich als Busenfreund ins Weiße Haus geholt hat und als letzten Verteidigungswahl, hat sich mit britischen Nachrichtenoffizieren getroffen, war Mitte September zweimal in Italien, hat mit den Australiern darüber gesprochen, alles um politischen Dreck gegen die Opponenten und die demokratischen Kandidaten des Präsidenten aufzuwühlen. Das ist offensichtlich über Rudy Giuliani, den privaten Anwalt des Präsidenten, mit dem Außenminister Mike Pompeo koordiniert worden. Mike Pompeo hat am 22. September ein legendäres Interview in ABC News gegeben, wo er so tat, als wüsste er von dem Telefonat mit Zelensky gar nichts. Das Wall Street Journal hat dann wenige Tage danach belegt, dass er bei diesem Gespräch dabei gesessen hat oder beziehungsweise zugeschaltet war. Das heißt, hier ist sozusagen ein Apparat in Betrieb gesetzt worden, der auf ein eine Panikreaktion schließen lässt. Don Jr., Donald Trumps Sohn, hat gerade getweetet über den demokratischen Abgeordneten Adam Schiff, der Vorsitzende des Ausschusses für Nachrichtendienste ist und dieses Verfahren gegen den Präsidenten leitet. Schiff sei handverlesen und unterstützt von George Soros. Das heißt, es kommt jetzt auch noch sozusagen der alte antisemitische Schmutz dazu. Hier kann man nicht sagen, dass es sich um eine Regierung handelt, die jetzt ein Verfahren mit großer Ruhe und Gelassenheit entgegensieht, weil sie glauben, dass sie kriminell, politisch und auch persönlich nicht haftbar sind. Alles indiziert das direkte Gegenteil.
Das Ganze klingt ja wie eine gigantische Schlammschlacht, die da jetzt beginnt. Joe Biden hat gesagt, wie jeder Tyrann in der Geschichte ist Trump ein Feigling voller Angst, die nächste Wahl zu verlieren. Mhm. Geht es wirklich nur um den puren Machterhalt? Christopher Marschall?
Ja, das ist ja in der Demokratie erstmal nichts Illegitimes, das Ziel, also der Machterhalt, die Mittel. Das ist die Frage, mit welchen man das macht und wenn die in die Öffentlichkeit gezerrt werden, ob das Volk diese Mittel dann für gerechtfertigt hält oder nicht. Das ist, also ich versuche es immer wieder zu sagen, zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin dafür, dass der Wähler sowas politisch entscheidet. Ich habe ein unangenehmes Gefühl, wenn eigentlich rechtliche Vorgänge zu einer Frage des gesunden Volksempfindens gemacht werden. Und deswegen finde ich diese Parallelität, dass wir ein Impeachment-Voruntersuchungsverfahren haben, das möglicherweise in ein Impeachment mündet, das gibt den Demokraten oder dem Kongress ja auch Mittel in die Hand, bestimmte Beweise zu erheben, die ohne diesen rechtlichen Vorgang, die man vielleicht geheim halten könnte. Da spielt also was ineinander. Und wie das am Ende ausgeht, also ob eher diese Nixon-Situation eintritt, im Zuge der Untersuchungen wird so klar, was es hier für Rechtsverstöße gegeben hat, dass die öffentliche Meinung gegen den amtierenden Präsidenten kippt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, auf die hat Heike Buchter ja zu Recht hingewiesen, dass die Leute sagen, also eigentlich ist mir das ziemlich wurscht. Mir geht es darum, Arbeitsplätze, Löhne, gute Studienmöglichkeiten für die Kinder. Und was ist mit den Börsenkursen wegen meiner Altersversicherung? Impeachment interessiert mich dann doch nicht so sehr. So kann es auch ausgehen. Und dann könnte Trump der Sieger sein. Aber wir sollten sehr offen sein für beide Möglichkeiten und wir sollten sehen, dass sich in der Tat in den Umfragen etwas verschoben hat. Heike Buchter hat auch da wieder recht. Die dürfen wir nicht jede Zahl 1:1 nehmen. Das ist schon klar. Aber es ist doch nur ein wirklicher Umschwung, wenn es von einer 2/3-zu-1/3-Situation wir jetzt zu einer 48:36 Position umgekehrt kommen, pro Impeachment und nicht mehr 2/3 Ablehnung von Impeachment.
Dazu würde ich Folgendes gerne sagen. In diesen ganzen Umfragen vor der Wahl war das immer so, dass ein bisschen, sage ich jetzt mal, wenn Sie gefragt werden, welches Buch lesen Sie gerade, dann werden Sie nicht Kapitän Unterhose irgendwie von Ihrem Sohn zitieren, sondern Sie werden sich irgendwas aussuchen, was danach klingt, dass Sie sehr intellektuell sind und sich mit Dingen auskennen und beschäftigen. Genauso finde ich es bei Umfragen, war es eben so, dass die Leute nicht gesagt haben, naja, ich finde den Trump eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie gewusst haben, die Leute, die da fragen, die hätten dann schwer die Augenbrauen hochgezogen. Aber allein in der Wahlkabine sieht das dann ganz anders aus. Und ich denke, vielleicht sollte man noch mal einen Schritt zurückgehen von diesem ganzen Impeachment-Verfahren mit dem Amtsenthebungsverfahren und was in Washington stattfindet. Ich glaube, die Stimmung im Land, wenn ich das einfach mal noch mal zusammenfassen darf, die Gründe, warum Trump gewählt wurde, die sind trotz der guten Wirtschaftslage nicht verschwunden. Und ich glaube, dass man das immer gerne unterschätzt, die Sachen, über die wir uns erregen, sage ich jetzt mal, und die natürlich auch schwerwiegend sind, das gebe ich ja zu. Ich versuche nur, die Position eben auch einzunehmen von Leuten, die da draußen in einem Trailer Home wohnen und deren Jobs mehr oder minder prekär sind, deren Absicherung prekär ist, deren größtes Problem ist, dass sie die Krankenversicherung, die sie jetzt dann zwischendurch mal hatten, jetzt doch wieder verloren haben. Und ich glaube nicht, dass diese feineren Punkte, was hat der Präsident gemacht, gesagt in einem Telefongespräch oder in irgendwelchen Textmessages, ich glaube nicht, dass sie das wirklich wahnsinnig interessiert.
Ja. Heike Buchter, die Wirtschaftskorrespondentin der Zeit, hörten Sie jetzt gerade zuletzt. Sie diskutiert mit uns im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über Trump. Unter Verdacht wird es eng für den US-Präsidenten. Mit ihr diskutieren Ralf Freund, Vizepräsident und Sprecher der Republicans Overseas Germany, Michael Wertz, der Philosoph und Politikwissenschaftler aus Washington und Christopher Marschall, der USA-Experte des Berliner Tagesspiegel, Buchautor wie Heike Buchter. Frau Buchter, Ihr neues Buch Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden, ist soeben erst erschienen. Sie haben dafür sehr viel recherchiert, sind im Land herumgefahren. Wie sehen denn Wirtschaftsvertreter das Agieren des US-Präsidenten, der ja nicht nur in diesem Zusammenhang mit dem Impeachment mit Bürgerkriegsformulierungen droht, sondern ja schon handfeste Handelskriege mit China und den USA und der EU gerade aktuell vom Zaun gebrochen hat?
Also es ist so, die Wirtschaft war nicht unbedingt ein Fan von Donald Trump. Was er aber gemacht hat, und das hat die Wirtschaft mit großer Freude erfüllt, war die Steuerreform, was sie sehr lange wollten, und eine unglaubliche Welle der Deregulierung. Und zwar allen Dingen auf der zweiten Ebene, was man kaum wahrnimmt, was aber verhältnismäßig große Auswirkungen hat auf das Geschäft von kleineren und größeren Unternehmen. Und das war dann quasi so mit Abschluss der Steuerreform Ende 2017, war das dann für die Wirtschaft mehr oder minder erledigt. Ne? Also so diese Geschichten, die sie sich immer gewünscht haben, das hat der Trump dann jetzt gemacht. Und auch der Handelsstreit bis zum gewissen Grad ist die Wirtschaft schon auch der Meinung gewesen, dass man den Chinesen einfach mal sagen muss, okay, ihr müsst jetzt nach den Regeln spielen, wie andere Länder auch, und ihr könnt nicht immer diesen wir sind ein Entwicklungsland-Bonus irgendwie auf ewig reiten, und wir wollen Marktzugang, wir wollen, dass ihr aufhört, irgendwie unsere Blaupausen zu stehlen und unsere Produkte zu imitieren. Auch da waren sie noch ganz bei ihm. Jetzt ist das Problem, dass Donald Trump angefangen hat, den Streit mit China vor allen Dingen als Wahlkampfthema zu benutzen. Und ich denke, dass er versuchen wird, jetzt mit dem Amtsenthebungsverfahren mag sich da sein Fokus etwas verschieben. Aber an sich war sein Plan, glaube ich, sofern er einen Plan hat, immer weiter auf den Immigranten, auf diesem Thema rumzureiten und vor allen Dingen auch auf China und als quasi als Konkurrent, als Arbeitsplatzklauer, und solche Dinge. Und das passt der Wirtschaft eigentlich überhaupt nicht, weil die hätten jetzt ganz gerne mal gewusst, wann ist denn das absehbar gewonnen oder auch nicht gewonnen, diese Handelsstreitereien, die stattfinden. Mhm. Für die Wirtschaft ist es inzwischen so, dass ich denke, dass es droht ein Investitionsstreik, weil die einfach sagen, wir können nicht investieren, wenn wir nicht wissen, wie das jetzt aussieht, und übermorgen kommt ein neuer Tweet, dann haben wir neue Zölle, dann müssen wir uns überlegen, wo wir unser Zeug herkriegen. Also ich glaube, da fährt er im Moment einen sehr heißen Schlitten.
Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für den Streit mit der EU?
Also der Streit mit der EU, das muss man einfach auch noch mal ein bisschen zurechtrücken. Also A ist diese Airbus-Boeing-Geschichte eine Geschichte, die seit 15 Jahren läuft. Das ist nicht unter Herrn Trump entstanden. Was ich witzig finde, was ich aber auch nicht nachweisen kann, weil ich da keinen Einblick habe, aber Donald Trump hat ja immer wieder damit gedroht, unter anderem eben auch aus der Welthandelsorganisation auszusteigen. Es ist so, es gibt Vorwürfe gegen Boeing wegen Subventionsbetrug oder unzulässiger Subventionen, und es gibt eben auch Vorwürfe gegen Airbus, und die liefen gleichzeitig. Und es ist jetzt sehr interessant zu sehen, dass die Welthandelsorganisation jetzt erstmal Boeing eins auf die Nase gegeben hat und dann
Airbus.
Dann hat jetzt erstmal Airbus irgendwie drangenommen und nicht Boeing. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Was man aber auch sehen muss, bevor sich jetzt alle wahnsinnig aufregen, ja, es sind 7,5 Milliarden, aber im großen Spiel der Dinge, wir haben 500 Milliarden an Exporten der EU in die USA, da ist das noch nicht mal ein Rundungsfehler.
Ist es viel wichtiger, Christopher Marschall, was im Bereich der Ölindustrie passiert? Die USA als der größte Ölproduzent derzeit, zusammen mit Saudi-Arabien und Russland ganz top. Wer regiert die Welt?
Es ist so eine Mischung aus dem, was die USA da tun und was auf der Welt passiert. Der Ölmarkt ist halt nun mal ein globaler Markt, und die USA sind ja gar nicht mehr auf Importe angewiesen. Die brauchen auch den Nahen Osten nicht aus Energieversorgungsgründen. Aber sie spüren natürlich, wenn im Nahen Osten durch unbekannte Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen die Furcht vor einer kurzfristigen Unterversorgung eintritt, dann steigen halt an allen Märkten der Welt, steigt halt der Ölpreis, nicht? Und ja, da sind wir.
Naja. Entschuldigung, da habe ich mich gerade mal sehr intensiv mit beschäftigt. Wir haben im Moment im Ölbereich, Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, aber ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben über die Verhältnisse am Ölmarkt, und die haben sich natürlich brutal geändert. Das Problem der Ölproduzenten, und das trifft auch Amerika, ist, dass wir zu viel haben. und nicht zu wenig.
Ja, das ist ja richtig. Deswegen sind die Ausschläge nicht so groß. Aber dennoch ist an dem Tag nach dem Angriff, wir hatten es jetzt zwei Wochen her, wenn ich das richtig weiß, sind erstmal für mehrere Tage die Ölpreise an allen Börsen um ein paar Dollar gestiegen. So, wir müssen das nicht überwiegen. Ich sage nur, das hängt alles miteinander zusammen. Und was jetzt die Zollkriege betrifft, da stehen die Europäer trotz aller Drohungen ja noch relativ gut da. Sie haben das erklärt mit dem Streit mit Boeing und Airbus. Jetzt kriegt erstmal Europa eins auf die Nase. Aber alle wissen, dass es nur eine Frage von ein paar Monaten ist. Dann wird genau dasselbe Schiedsspruch gegen Boeing ausgehen. Dann wird die EU das Recht haben, Milliarden Strafen da zu erheben. Und das hat ja den positiven Ausgleich, positiven Effekt. Und das sollen wir bei Trump auch immer sehen, dass er ja schon zu einer Vereinbarung kommen will. Also er will einerseits den politischen Sieg einfahren, nicht? Und andererseits hat er bei allen Drohungen, nicht? Also wir reden seit einem Dreivierteljahr darüber, an welchem Tag kommen denn jetzt die schlimmen Sanktionen gegen die EU? Und sie sind nicht gekommen. Und auch hier wird jetzt hinter den Kulissen politisch darüber verhandelt, dass allenfalls symbolische Strafen, die im Großen und Ganzen nicht so viel ausmachen, wie Sie das sagen, Frau Buchter, da stimme ich völlig mit Ihnen überein, dass das sozusagen, der Trump will einen politischen Sieg, einen symbolischen Sieg nach Hause fahren, er will aber letzten Endes nicht in eine Situation rein, wo er wirklich einen großen Handelskonflikt mit der EU eingeht. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Also wir müssen uns ja Trump auch nicht an jeder Front immer schlimmer rechnen oder schlimmer erzählen, als er tatsächlich ist. Auch gegenüber China glaube ich persönlich, dass er eine Einigung anstrebt und einen Deal und nicht einen ewigen Zollkrieg. Und mal ganz unter uns, wenn ich das noch dazu sagen darf, manche Dinge, die Trump anstrebt, die sind ja in unserem Interesse. Wir mögen nicht der Meinung sein, dass er die richtigen Mittel und den richtigen Ton einsetzt. Aber wenn China sich mal etwas regelkonformer verhalten müsste, wäre das ja auch gut für die deutsche Industrie. Und auch der BDI hat ja eine neue China-Strategie zu Beginn des Jahres herausgegeben, wo er genau dasselbe fordert, dass mehr Druck auf die Chinesen von allen im Westen ausgeübt werden muss, damit sie sich regelkonformer verhalten. Und unser französischer Partner Emmanuel Macron sieht das ja auch so.
Ich würde Herr Marschall, wenn ich darf, gerne ergänzen.
Herr Wertz.
Mhm. Zwar auch aus taktischer
Freund. Das ist jetzt der Freund. Okay. Ja, ich muss sie auch auseinanderhalten. Okay.
Entschuldigung. Aus taktischen Gründen auch ergänzen. Also in der Tat, wie Frau Buchter schon sagte, der große Fokus liegt auf China. Europa ist so ein bisschen der Nebenkriegsschauplatz. Natürlich kappelt er sich auch mit den Europäern. Insoweit, er hat auch recht im Übrigen. Die Zölle sind natürlich in Europa höher als in USA. Der US-amerikanische Markt ist auch generell größer. Insoweit will er auch sich mit den Europäern als Bündnispartner nicht verschärfen. Er muss bei China hart sein und Sie sagten vielleicht, die Meinung würde kippen in den USA bei den Unternehmen. Die Chinesen wissen ja ganz genau, es steht eine Wahl an und diese Karte spielen sie auch, denn sie sind ja ein totalitäres Regime, die können da Legislaturperioden, kennen die nicht, das können die gut aussitzen. Die werden natürlich jetzt die Gunst der Stunde nutzen, Trump will den Deal haben, am besten noch vor der Wahl. Diese Karte werden die Chinesen spielen wollen. Insoweit denke ich mir, dass es, wie Herr Marschall sagt, er will natürlich da mit einem guten Erfolg, am besten nicht nur mit einem kleinen Sieg, sondern vielleicht mit einem großen Papiersieg, will er an die Öffentlichkeit treten. Und natürlich wird er diese Karte spielen wollen. Gegen Europa braucht er diese Karte nicht so sehr. Insoweit sind wir auch nicht so sehr im Fokus. Also einfach nur, dass man das ein bisschen einordnet. In der Tat, der Blick geht nach China, nicht so sehr nach Europa bei den Handelsgesprächen.
Ja, das ist natürlich aber das Problem für Trump und vielleicht auch zum gewissen Grad für die Chinesen ist natürlich, jeder muss eigentlich, und das gilt auch für ein totalitäres Regime, jeder muss eigentlich nach Hause kommen mit einem Sieg. Ja, und ich glaube, im Moment ist das Problem für beide Seiten, dass es immer wieder haben sie das auch versucht, irgendwas hinzukriegen, dass man sagen kann, dass jeder nach Hause gehen kann und sagen kann zu seinen Leuten, hey, wir haben das gewonnen, das Ding. Und das schaffen sie im Moment nicht. Und das ist das große Problem, weswegen sich das endlos hinzieht. Und das ist das, was die Wirtschaft total unruhig macht. Weil sie sagen, wir möchten jetzt wenigstens mal wissen, wo soll das hingehen? Was ist dann hier irgendwie, was ist quasi so der Punkt, wo die Regierung dann auch sagt, so, das ist es jetzt. So machen wir das jetzt künftig. Und je länger sich das hinzieht, desto größere Probleme gibt es in der Wirtschaft. Wir haben heute zwar wieder Jobwachstum gehabt, wir haben immer noch, das ist jetzt der 108. Monat in Folge mit neuen Jobs. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,5%, das war zuletzt der Fall bei der Mondlandung. Und wir haben immer noch 136.000 Jobs in einem Monat geschaffen. Das ist erstaunlich. Wir haben eine 10 Jahre lange Expansion. Aber das alles kommt natürlich jetzt ins Rutschen, wenn die Wirtschaft anfängt zu sagen, ich weiß nicht, ob ich noch mal was Neues investieren will. Wenn ich nicht weiß, woher soll ich meine Sachen importieren? Ist das mit China jetzt, kommt das wieder? Oder muss ich da jetzt umziehen? Muss ich nach Vietnam gehen? Was ist mit Mexiko? Kommt da jetzt vielleicht auch was? Hat er da auch wieder irgendwas, was er ändern will? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem für die Wirtschaft, dass sie einfach nicht sieht, wo das hingehen soll.
Michael, wer sieht denn die amerikanische Öffentlichkeit, dass das Erfolge von Trump sind, dass er in gewisser Weise punkten kann und sich im Hintergrund dieses Erfolges am Arbeitsmarkt das erlauben kann, was er sich jetzt in der Diskussion um das Impeachment-Verfahren erlaubt?
Der Nexus ist natürlich nicht so direkt da und wir führen hier etwas eine Diskussion wie in den Vorstandsetagen, die sich sozusagen mit den Verwerfungen und den Anspannungen der gesellschaftlichen Phasen in den USA sozusagen da sehr elegant und nonchalant darüber hinwegblickt. Natürlich haben wir eine starke ökonomische Situation. Das ist zum Teil eine Erbschaft der Obama-Politik und das hängt auch damit zusammen, dass die US-amerikanische Wirtschaft wettbewerbsfähig ist, vor allem auch durch unsere enge Kooperation mit Mexiko und auf dem Weltmarkt in der Lage ist, sich durchzusetzen und auch sozusagen über den Binnenkonsum getrieben ungeheure Profite hat erwirtschaften können in den letzten Jahren. Wie sich das bis zum Wahlmonat im November kommenden Jahres ausbuchstabieren wird, ist eine ganz andere Frage. Wir befinden uns durchaus in einer schwierigen Situation. Was aber deutlich sein muss, ist, dass durch die Deregulierungsanstrengung der Regierung, die sich ja sozusagen von Trump getrieben zur Aufgabe gemacht hat, alles das, was Barack Obama versucht hat, sozusagen nach vorne zu bringen, zu revidieren, ob es um die Bereiche Umwelt, soziale Absicherung, Lebensmittelhilfen für Arme oder Gesundheitsversorgung geht. Das sind doch Dinge, die sich jetzt übersetzen hier in zunehmenden Konflikten und sozialen Verwerfungen, mit denen wir noch lange zu tun haben werden. Und ich glaube, die Diskussion über Europa scheint mir ein wenig wie soll ich sagen?
Akademisch.
Ja, vielleicht akademisch das falsche Wort. Ich bin ja selber Akademiker, das würde ich so nicht betiteln. Aber ich meine, Außenminister Pompeo hat ja beim GMF in Brüssel vor einiger Zeit eine Rede gehalten, wo er sagte, entweder die multilateralen Organisationen, und damit meinte er nicht nur die UN, sondern auch die EU, würden sich nach dem Willen der Vereinigten Staaten richten oder sie würden neutralisiert. Das ist ein wörtliches Zitat. Und der Präsident ist natürlich jemand, nicht nur sein Außenminister, der sich sozusagen mit antieuropäischen, antiwestlichen Autokraten sehr viel sozusagen enger in Verbindung sieht als mit den traditionellen westlichen Alliierten. Und die Politik, die dieses Weiße Haus macht, ist natürlich nicht nur gegen die Integrität von NATO, sondern auch gegen die Europäische Union gerichtet. Und zwar mit einer Konsequenz, die beeindruckend ist. Auch das beunruhigt viele der traditionellen Republikanerinnen und Republikaner, die hier politisch aktiv sind. Donald Trump hat sich ja in gewisser Weise in einer feindlichen Übernahme diese Partei angeeignet und hat jetzt dort Positionen eingezogen, die in Europa in europäischen Kontexten mit Sicherheit nicht mehr dem christdemokratischen, sondern dem rechtsextremen Spektrum zuzurichten.
Sie haben ja eben, darf ich da mal kurz zwischenfragen, Sie haben ja eben die einige große Megatrends angesprochen. Die großen Zukunftsfragen müssen beantwortet werden. Soziale Art, Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittelversorgung. Wir können Energie und auch noch Klima gleich dazusetzen. Sie haben auch gesagt, Obama, die Administration hat versucht, da Schritte hinzugehen. Das ist regelrecht gestoppt. Lässt sich die amerikanische Öffentlichkeit jetzt sehr erregen in der Diskussion um das Impeachment? Oder kann es sein, dass sie auch einfordert, dass diese Fragen beantwortet werden und von beiden großen Parteien? Und wer hätte da die besseren Antworten?
Also die ganz große Frage, die hier die meisten Leute umtreibt, ist die Frage nach der Gesundheitsversorgung. Das ist einfach, das ist etwas, was die Leute massiv belastet. Und ich lebe jetzt hier seit 18 Jahren unter denselben Bedingungen wie die Amerikaner. Ich habe das selber am eigenen Leib mitgemacht, die Geschichte, keine Versicherung zu haben, eine Versicherung zu suchen, eine Absicherung zu suchen für die Familie, wie viel das kostet, wenn sie keine Absicherung haben. Da interessieren sie sich nun wirklich nicht dafür, ob der Präsident mit irgendeinem anderen Präsidenten irgendwas erzählt hat oder auch nicht erzählt hat. Wenn sie fürchten müssen, wenn sie krank werden, verlieren sie Hab und Gut, nicht nur Leib und Leben teilweise. Wenn sie sich entscheiden müssen, sollen wir noch mal eine Runde Chemo machen oder verzichten wir darauf, weil sonst ist das Haus weg und dann stirbst du eh und dann hat deine Familie kein Dach mehr über dem Kopf. Das sind die ganz großen Fragen, die draußen im Land die Leute beschäftigen. Und natürlich haben die Demokraten das erkannt und versuchen jetzt natürlich auch im Wahlkampf daraus Kapital zu schlagen, ist ja klar. Aber so richtig habe ich den Eindruck, so einen richtig guten Plan, wie man auch Obamacare jetzt zum Beispiel wieder überholen könnte oder reformieren könnte, weil offen gestanden, ich habe meine persönlichen Erfahrungen mit Obamacare gemacht und es war nicht das, was man immer auch in Europa berichtet hat. Das war jetzt nicht, der Präsident hat das ganz toll gemacht und die Leute waren zu doof zu begreifen, wie toll das eigentlich war. Das war nicht so. Es war regelrecht für viele Leute eine herbe Enttäuschung. Und die Frage ist aber bis heute unbeantwortet. Und es gibt auch von den demokratischen Kandidaten, wenn ich mir die Programme angucke, das sind Versprechen. Aber es ist nicht wirklich klar, wie das finanziert werden soll. Es ist nicht wirklich klar, wie das gelöst werden kann, diese vielfältigen Probleme und auch diese unglaublich große Belastung. Es sind 20% der Wirtschaftsleistung des Landes gehen in den Gesundheitssektor.
Ja. Ich möchte gerne was dazu sagen. Ich möchte sogar Sie unterstützen. Wir haben es erlebt bei der letzten Zwischenwahl. Wir haben ja in Europa viel geredet im Stichwort Wahrnehmungsasymmetrien. Wir haben viel über Immigration, illegale Immigration gesprochen bei den Zwischenwahlen. Das Hauptthema in den meisten Bundesstaaten, hat Frau Buchter vollkommen recht, war das Thema Gesundheitsversorgung und dazu noch Waffenrechte. Das ging ja in Deutschland komplett unter. Das ist die Sache, die Leute bewegt. Und wir sehen ja jetzt bei den Primaries, die jetzt anstehen, bei der Kandidatensuche der US-Demokraten als Herausforderer gegen Donald Trump, erleben wir ja, was dort angeboten wird und wie vielschichtig, ich will es mal neutral formulieren, das Angebot dort ist. Und dass natürlich Obamacare, ich will nicht sagen, eine Fehlgeburt ist, aber dass es natürlich Kinderkrankheiten hat, dass es teilweise, es gibt ja keine gesetzliche Krankenversicherung in den USA, es sind ja privat gestützte Versicherungen, das muss man natürlich auch in Deutschland den Zuhörern immer wieder sagen, das sind Ergänzungsprogramme. Und jetzt gehen die Kosten auseinander, auch wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, weil eben keine andere Anbieter in einzelnen Bundesstaaten da ist. Und das Ganze muss reformiert werden und die Frage ist eben, wo soll das hingehen? Und ich glaube, das sind wirklich Fragen bei der letzten Zwischenwahl, die Wähler bewegt. Und das auch jetzt ein großes Thema sein wird. Und Wirtschaft wird ein großes Thema sein. Und ich muss jetzt auch mal dem Herrn Wert noch mal ein bisschen eingrätschen. Also Sie haben gesprochen, was die Administration Trump zurückgenommen hat. Sie hat aber viel mehr andere Sachen zurückgenommen. Unsägliche Dienbestimmungen, unsägliche Bestimmungen der Bürokratie bei Genehmigungsprozessen, unsägliche Bestimmungen, die Wirtschaft daran hindert. Also das sind alles Dinge, dieses wirtschaftsfreundliche Klima, das Trump erzeugt hat. Es gab einen richtigen Aufbruch. Das war keine Erbschaft von Obama. Man kann viel kaputt machen. Wir brauchen nur die deutsche Bundesregierung anzuschauen. Ich bin Christdemokrat und nichtsdestotrotz gibt es viele Bewegungen hier im Land von Grundrente und Rente mit 63 und was wir alles eingeführt haben. Man kann Dinge auch schlecht machen. Das hat die Administration Obama nicht gemacht, Trump nicht getan. Sie hat es hervorragend gelöst, wie ich
was
finde.
Was will denn die Republikanische Partei jetzt machen? Gibt es denn da Kräfte, die auf die gesellschaftlichen Notwendigkeiten, die Bedürfnisse der Menschen auch eingehen wollen oder tuten jetzt alle in das große Trump-Horn weiter?
Also ich würde die Vergangenheit bemühen. Es gibt ja hier eine Diskussion, auch die Herren vor allen Dingen haben ja immer schon so diesen visionären Blick, wo es hingeht. Den habe ich gar nicht. Ich schaue mir immer an, wie war es denn jetzt in der Vergangenheit bei der Zwischenwahl beispielsweise. Da habe ich mir angeschaut, welche Senatoren sind denn aufgestellt worden. Waren es eher Trump-kritische US-republikanische Senatoren oder Kandidaten oder waren es eher Trumpisten, wie ich sie nenne. Es waren eher Trumpisten, die eher auf der Linie von Trump sind und eben nicht die der GOP, der Grand Old Party, so die klassischen US-Republikaner, zu denen ich mich mehr zähle, ganz offen gesagt. Mhm. Ja, es waren mehr die Trumpisten und die sind im Vordergrund, um dann einfach dann zu sehen, wenn ich von davon jetzt die Zukunft ableite, wird es jetzt bei der nächsten Wahl in 12 Monaten nicht viel anders sein. Das heißt, und Trump hat auch nicht die Partei, wie sagten Sie, Partei irgendwie gebypasst oder irgendwie dann feindlich übernommen, um Gottes Willen. Nein, er hat, das muss man den Zuhörern auch mal sagen, die größte Delegiertenmehrheit auf einem republikanischen Konvent seit Dwight D. Eisenhower, seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Mehr als Reagan beim ersten Mal, mehr als Bush Junior, mehr als Bush Senior. Er hatte unglaubliche Mehrheit gehabt. Und ich habe damals gesagt, nach dem Konvent, dass er jetzt eine Chance hat. Ich habe nie gesagt, dass er gewinnt, dass er eine Chance hat, jetzt die Wahl zu gewinnen. Also ganz im Gegenteil, er hat die Partei nicht irgendwie an sich gerissen, sondern sie ist dann ihm auch nachgegangen, erst zögerlich und dann viel stärker.
Geht es jetzt auch eigentlich darum, dass wie beide Parteien sich modernisieren und Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen geben, Christopher Marschall?
Ja, und beide Parteien haben da ein Problem, denn die Demokraten haben das Problem, dass die unter diesen Trump-Eindrücken diese Partei und ein Teil der Basis immer weiter nach links gerückt ist und das ist nicht mehrheitsfähig. Das ist das Problem der Demokraten und die Republikaner sind gespalten zwischen dem alten, traditionellen, pro-wirtschaftlichen Republikanismus und diesem populistischen. Ja. Und was aber, glaube ich, die Diskussion so ein bisschen gezeigt hat, es gibt sehr, sehr viele Themen, die in dieser Wahl entscheidend sind und das wird sich in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich ausspielen. Auf keinen Fall ist Impeachment das eine große Thema, das die Wahl entscheidet, aber es kann eben einen Einfluss haben auf die öffentliche Meinung. Für manche ist die Gesundheitsfrage besonders wichtig, für andere die Wirtschaft. Bei der Wirtschaft, da können wir lange darüber theoretisieren, dass das jetzt schon seit 10 Jahren gut geht. Also eigentlich ein von Obama begonnener Reform- und Erfolgsprozess ist. Trump ist jetzt seit 3 Jahren Präsident. Und da muss man einfach ganz nüchtern sagen, you own it. Nicht? Wenn man 3 Jahre da ist, dann wird der Wähler nicht mehr sagen, ach Gott, vielleicht ist das noch Obamas Erfolg. Nein, Trump sitzt im Weißen Haus, das ist jetzt sein Erfolg. Es wäre auch sein Misserfolg, wenn es schiefgehen würde. Die Wirtschaft ist ein Wahlkampfhelfer für Trump, die wirtschaftliche Situation. Und ob wir jetzt nur darauf hoffen sollten oder dunkle Wolken, dass das alles im nächsten Jahr schlimmer wird, da würde ich nicht so auf so eine Richtung gehen. Und bei der Gesundheitspolitik ist es einfach so, Obamacare war nicht so gut, wie es gemacht wurde, da hat Heike Buchter recht, aber der Vorschlag, das einfach ersatzlos abzuschaffen, der war nur auch nicht populär, denn bestimmte Teile der Obama-Reform sind nun mal populär, wie dass man eben nicht mehr so ein Limit hat und dass es Gründe gibt, warum man keine Krankenversicherung bekommen kann, wegen vorheriger Krankheiten und so weiter. Also das ist ein gemischter, it's a mixed bag und es ist in keinem dieser Themenfelder völlig klar, zu wessen Gunsten das ausgeht, sondern es ist ein Kampf um die öffentliche Meinung. Und das gilt genauso für das Impeachment. Und wir werden in ein paar Wochen und Monaten schlauer sein, was nun wirklich die Menschen mehr bewegt, ob es die Übergriffe des Präsidenten sind, ob es die Wirtschaft ist, ob es Sorgen wie die Gesundheitspolitik sind, die eben sehr tief in das persönliche Familienleben eingreifen können, wie Frau Buchter ja erklärt hat.
Wir sind ja nun mit einem Schlag durch diese Ukraine-Affäre in den Wahlkampf geschubst worden und beobachten das nun hier von Europa aus. Was erwarten Sie nun für das kommende Jahr, bis es zur Wahl kommt? Kann es sein, dass sich, wenn das Impeachment-Verfahren tatsächlich anläuft, gleichzeitig aber auch eine Sachdebatte entwickelt und vor allen Dingen eine Debatte über die richtigen Kandidaten? Bei den Demokraten gibt es da ja ordentlich aufzuräumen, Michael Wertz. Hallo?
Können Sie uns noch hören? Leitung zusammengebrochen.
Michael Wertz, können Sie uns noch hören?
Können Sie mich hören?
Ja,
hallo?
Jetzt höre ich Sie.
Okay. Also es ist nicht so, dass das ein neues Thema ist. Die Diskussionen innerhalb der Demokratischen Partei haben ja bereits begonnen und es gibt einen Transformationsprozess. Die Demokratische Partei bewegt sich im Moment, übertragen auf europäische politische Verhältnisse, von einer Mitte-Rechts-Position unter Obama hin zu einer mehr sozialliberalen Position. Man muss auch immer sagen, wenn darüber geredet wird, dass sozusagen der Linksruck zu dramatisch sei, dass selbst diejenigen, die sich als demokratische Sozialisten deklarieren, wie Bernie Sanders oder Alexandra Ocasio-Cortez, dass die ja für Positionen stehen, wie beispielsweise das kostenlose Studium an staatlichen Universitäten und eine umfassende Gesundheitsfürsorge und ein gewisses Maß an Finanzregulation und ein Ernstnehmen des Klimawandels, die sich politisch sozusagen im gegenwärtigen Kanzleramt bei Angela Merkel identisch wiederfinden. Also insofern muss man immer wieder sich vergegenwärtigen, dass seit der Reagan-Zeit das politische Spektrum sich doch sehr stark verändert und nach rechts bewegt hat hier in den Vereinigten Staaten. Das gilt auch für die Demokraten. Und insofern ist dieser Transformationsprozess jetzt eine ganz interessante Angelegenheit, die auch durch Donald Trump erleichtert wird, weil die Parteiflügel sich natürlich nicht so behaken, wie sie das vielleicht tun würden, wenn der Druck nicht da wäre, immer auch sicherzustellen, dass man einen guten Weg ins Weiße Haus hat für das kommende Jahr. Und das ist eine Auseinandersetzung, die sich in der Multiplizität der Kandidatinnen und Kandidaten auch widerspiegelt. Und das ist interessant. Vielleicht zu der Diskussion vorher noch zwei Daten zur Erinnerung. Die wie hier über Obamacare geredet wird, ist sozusagen interessant, aber vielleicht auch historisch nicht ganz fair, weil niemand hat Obamacare, also die Versuch der Gesundheitsreform, als Allheilmittel dargestellt. Aber es ist so gewesen, dass vom ersten Tag dieses Reformprojektes an in der Republikanischen Partei die Verhinderung dieses Projektes zu einem politischen Glaubensartikel erklärt wurde. Und mit ganz wenigen Ausnahmen alle republikanischen Gouverneure, die Reform musste insbesondere auf Staatsebene etabliert, institutionalisiert und auch finanziert werden, sich mit einer Totalblockade gegen dieses Reformvorhaben gewendet
haben. Dürfte man auch mal erklären,
das ist einer
warum
der Gründe. Das ist einer der Gründe, warum das nicht funktioniert. Was die finanzielle und die wirtschaftliche Situation angeht, muss man sich auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass Ronald Reagan ja das Land mit Star Wars in den Ruin getrieben hat. Als Bill Clinton das Amt übergab, hatten wir 120 Milliarden Dollar Haushaltsüberschuss. Das hat George Bush dann mit den beiden Waffengängen in Afghanistan und Irak wieder revidiert. In dem Monat, in dem Obama das Amt übernahm, haben wir 800.000 Arbeitsplätze verloren im Januar 2009. Und er hat das Land in einem einigermaßen ökonomisch geregelten Kontext übergeben. Also
sein Vizepräsident, sein Vizepräsident war Joe Biden. Welche Chance hat er, ganz ungeachtet von den Ereignissen, die jetzt im Impeachment bevorstehen könnten?
Er hat wenig Chancen. Es sieht im Moment so aus, als ob Elizabeth Warren die Kandidatin ist, die größte Unterstützung in der Parteibasis auch unter den Delegierten hat.
Das liegt vielleicht auch daran, dass Joe Biden natürlich ist ja nicht so, dass diese Zusammenhänge mit seinem Sohn und dessen 50.000 Dollar im Monat Job so ganz an ihm spurlos vorbeigehen würde. Ne? Also ich meine, wir reden jetzt immer über Trump und was Trump gemacht hat, aber für Joe Biden ist das ein Problem, weil es genau das widerspiegelt, was die Leute draußen im Land immer sagen, wir haben es satt, dass es eine Elite, eine selbsternannte, selbsterklärte Elite gibt, die sich mehr oder minder mit ihren Familien in Dynastien seit Jahren mehr oder minder die Klinke da in die Hand geben und dann sind sie mal in der Politik, mal sind sie im Privaten und Kinder und Kindeskinder verdienen da ganz fröhlich dran. Genau das ist eben der Eindruck, der sehr schädlich ist für die Demokraten. Es sind ja auch, also Hillary Clinton ist zum Teil eben auch abgestraft worden dafür, dass sie Hillary Clinton war. Ich glaube, nochmal darauf zurückzugehen, weil jetzt so viel davon gesprochen wurde, der Einfluss der Präsidenten, sage ich jetzt mal aus meiner Warte als Wirtschaftskorrespondentin, der Einfluss der Präsidenten auf das, was in der Wirtschaft passiert, ist, sage ich jetzt mal, relativ gering. Das klingt, das mag man nicht so, vor allen Dingen auch als Medienschaffende. Es ist immer schön, wenn man jemanden hat, an dem man das alles festmachen kann. Aber die großen Zyklen der Wirtschaft, das hat meistens fundamentale Gründe, warum Dinge, zum Beispiel bei Reagan war es so, dessen Claim to Fame, also das, wo man immer gesagt hat, das ist Reagan, der hat quasi den Staat klein gehackt und dann ist es ganz toll geworden alles, da berufen sich die Republikaner ja ständig drauf, aber im Grunde genommen war es Paul Volcker, der Notenbankchef, der die Zinsen gesenkt hat. So, bums. Und ich meine, da kann man dann auch sagen, Paul Volcker war irgendwie der Mann, der das gemacht hat.
Ich denke, aber nicht zur Wahl.
Ja, aber der stand nicht zur Wahl. Genau, aber ich meine nur, weil man auch jetzt sagt, Obama hat das alles ausgelöst, diese endlos anhaltende Expansion. Wir müssen natürlich auch sehen, die Erholung war da nicht so richtig toll, weil wir waren in einem sehr, sehr tiefen Graben und es hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis wir da langsam wieder rausgekommen sind. Und jetzt zu sagen, das war Obama, vielleicht hat er das nicht verhindert, aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt jedes Mal bei jedem Präsidenten das dann genau so festmachen kann, wie das jetzt gerade getan wurde.
So langsam nähern wir uns dem Ende unserer Sendung. Ich würde Sie gerne alle um eine gewisse Schlussrunde bitten. Was eben angesprochen wurde, dass Trump ja die Wahlen gewonnen hat, weil sich die Menschen gegen das Establishment, gegen Korruption, gegen Vetternwirtschaft auch gewendet haben. Das wird ja jetzt in der Diskussion in der Ukraine-Affäre mit Biden wieder hochgeholt. ein Versuch Trumps, seinen Wahlerfolg zu wiederholen, mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg? Frage an Sie alle.
Ja, ne, er hat eben erstaunlich gute Aussichten auf Erfolg. Und das hat weniger mit Trump zu tun, als mit der schlechten Aufstellung der Demokratischen Partei. Wir müssen uns einfach mal anschauen. Ja. Nicht? Gegen einen 74-jährigen angeschlagenen Präsidenten wird entweder ein 77-jähriger Sleepy Joe Biden antreten oder eine 70-jährige Frau Warren, die für einen klaren Wahlsieg etwas zu weit links steht mit ihren Anschauungen. Schade, dass nicht ein schöner 55-jähriger das Frau
ist,
oder Mann.
Genau.
Das ist von Marschall. Michael Wertz dazu noch?
Schade.
Ja, das ist ein bisschen zu lamoyant und nimmt auch sozusagen die harten politischen Auseinandersetzungen hier in dem Land nicht ernst genug. Die Wiederwahlchancen für Donald Trump sind begrenzt. Er hat seine Wählerbasis nicht wirklich vergrößern können. Die Mobilisierung, das hat man bei den Zwischenwahlen gesehen, auf der demokratischen Seite, insbesondere unter jungen Wählern und Minderheiten, ist enorm. Das wird sehr schwer sein für Donald Trump, das Weiße Haus zu verteidigen.
Dankeschön, Michael Wertz. An dieser Stelle müssen wir Schluss machen. Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Trump unter Verdacht, wird es eng für den US-Präsidenten. Ich bedanke mich bei Heike Buchter, Ralf Freund, Michael Wertz und Christoph von Marschall.